Angst, so heißt es, ist kein guter Ratgeber. Sie verstellt den Blick auf die Realität und führt zu Fehlern im Handeln. Genau deshalb ist Angst eine so mächtige Waffe. Wladimir Putin hat das erkannt und spielt mit der Angst der Menschen im Westen. Jüngstes Beispiel für seine Strategie: das gerade laufende Großmanöver Sapat 2025, übersetzt Westen 2025. Dazu kommen die Drohnenvorfälle über Polen und Rumänien. Das Ergebnis: die Angst vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs wächst tatsächlich im Westen. Denn auch vor dem Überfall auf die Ukraine gab es eine ähnliche Entwicklung. Was also plant Putin dieses Mal? Testet er den Westen nur aus oder sucht er tatsächlich die militärische Konfrontation? Aufmarsch. Putins Drohkulisse an der NATO-Ostflanke. Darüber will ich diskutieren, jetzt in Unter den Linden. Und ich freue mich auf diese Gäste. Sarah Nanni, Bundestagsabgeordnete der Grünen und sicherheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Und Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Herr Kiesewetter, seit Beginn des Ukraine-Konfliktes gibt es die Maxime, dass sich der Westen nicht in diesen Krieg direkt hineinziehen lassen darf. Vor diesem aktuellen Hintergrund der Drohnenattacke in Rumänien und Polen, gibt es eigentlich irgendwann einen Punkt, wo der Westen gar nicht anders kann und sich hineinziehen lassen muss?
Also um Ihr Intro aufzugreifen, Herr Becker, Russland sieht uns als Kriegsgegner. Und wir haben ja in Deutschland auch Drohnenüberflüge. Erst vor wenigen Wochen wurde klar, dass in den ersten 8 Monaten dieses Jahres über 500 Drohnenüberflüge von russischen Schiffen aus der Nordsee und der Ostsee über deutscher kritischer Infrastruktur war. Wir haben Sabotageakte. Also Russland sieht uns als Kriegsgegner. Und die Ukraine möchte Teil des Westens werden, Teil einer Europäischen Union, einer NATO. Also quasi unsere Sicherheitsgarantien mit ihren eigenen Wissen mit einbringen. Also ich glaube, es ist eine falsche Einschätzung zu sagen, dass wir in diesen Krieg nicht hineingezogen werden. Russland will uns hineinziehen und wir müssen eben wehrhaft sein und die Ukraine unterstützen.
Es ist aber noch keine direkte kriegerische Beteiligung.
Naja, es ist eine Luftraumverletzung, die vor 100 oder vor 200 Jahren natürlich zu einer massiven militärischen Gegenreaktion geführt hätte. Aber Russland hat schon 2016 Nuklearraketen stationiert und wir haben bewusst nicht reagiert. Wir haben keine konventionelle Nachrüstung gemacht, keine nukleare Nachrüstung. Also wir sind immer auf Russland zugegangen. Und jetzt ist, glaube ich, so langsam das Maß voll, dass wir eben beispielsweise, wie der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses vorgeschlagen hat, mithelfen sollten, die Luftverteidigung zu organisieren. Das ist mit der VN-Charta machbar. Also völkerrechtlich wäre es zulässig.
Ob das gut ist oder schlecht ist, wie man bis jetzt reagiert hat, da werden wir drüber reden. Frau Nanni, mit Blick auf die NATO und das Bündnis, da wurde in der Vergangenheit immer über den berühmten Artikel 5 gesprochen, also das Ausrufen des sozusagen Verteidigungsfalls des Beistandes. Jetzt hat Polen Artikel 4 ausgerufen. Was bedeutet das konkret?
Das ist im Prinzip eine mögliche Vorstufe für Artikel 5. Sie wurde allerdings in der Geschichte der NATO auch erst wenige Male überhaupt. Genau, das war jetzt das 8. Mal, dass man sich darauf berufen hat. Und das heißt erstmal nur, dass es zügig Gespräche geben soll. Die haben dann am Mittwoch ja auch direkt stattgefunden.
Aber was bedeutet direkte Vorstufe?
Direkte Vorstufe bedeutet, dass ich den Artikel 5 eigentlich nur dann anrufen kann, wenn ich vorher Artikel 4 angerufen habe und gesagt habe, meine Sicherheit ist hier durch jemand Dritten bedroht worden.
Herr Kiesewetter, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat das begrüßt, dass Artikel 4 ausgerufen wurde und dazu gesagt, die NATO werde sich besonnen und nicht eskalierend verhalten. Was heißt das und versteht Putin dieses Zeichen der NATO?
Ich habe selbst jahrelang in der NATO gearbeitet, in Brüssel, aber auch im Einsatzhauptquartier bei Scheb und war seinerzeit Zeuge des Überfalls auf Georgien 2008. Und ich glaube, dass Pistorius da sehr richtig reagiert hat, dass er nämlich deutlich macht, die NATO muss sich untereinander konsultieren, wenn ein Mitgliedsland das wünscht. Aber zugleich findet ja auch sehr viel Vorbereitung statt, Übungen. Die Bundeswehr beteiligt sich an Übungen, sie hat sich auch am Abfangen der Drohnen beteiligt. Wir sind im engen Verbund mit Polen und den baltischen Staaten. Also ich glaube, die Wehrhaftigkeit ist bei uns nicht das Problem. Es ist eher die Frage der dauerhaften Finanzierung, der Unterstützung, aber auch der glaubwürdigen Unterstützung der Ukraine, die wir nicht opfern dürfen, sondern die wir integrieren müssen mit ihrem Können und Wissen.
Sie haben es angesprochen, Sie waren bis zu Ihrem Einzug in den Bundestag Soldat, Offizier. Wenn man jetzt sich anschaut, dass es vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor 4 Jahren eigentlich das gleiche Manöver auch gab, diese Sappert, 2021 war es damals. Haben Sie Angst, haben Sie Befürchtung, gerade auch vor Ihrem beruflichen Hintergrund, dass so etwas Ähnliches jetzt 4 Jahre später wieder passieren kann? Also dass das eine direkte Vorbereitung auf einen Angriff ist?
Angst ist kein guter Ratgeber, aber die Geschichte ist ein guter Ratgeber, auch wenn sie sich nicht wiederholt. 2008 gab es so eine Übung und den Überfall auf Georgien. 2013 gab es so eine Übung und 2014 den Beginn des Krieges gegen die Ukraine, der ja schon seit 11 Jahren läuft.
Da wurde die Krim eingenommen.
Genau, und 2021 auch. Das heißt also, Putin baut bewusst diese Drohkulisse auf. Ich glaube nicht, dass von Sapat weitere Gefährdung ausgeht. Russland hat genug Daten gesammelt durch das Austesten der Luftraumverletzung. Aber wir werden schauen, wie sich diese Truppen nach der Übung, die am 20. September enden soll, verhalten.
Aber Sie haben jetzt den Bezug selber hergestellt zu 2008, 2013,
genau. Dann 2021.
Ja. Also schreibt man denn die Analogie jetzt definitiv so weiter aus Ihrer Sicht?
Na, die Bundesrepublik hat ja selbst gesagt, dass die Bundeswehr bis 2029 kriegstüchtig werden muss. Ich glaube, dass Putin nicht warten wird, bis wir so weit sind. Sondern ich sehe die ganz große Gefahr, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre, wo wir noch erhebliche Anstrengungen vor uns haben, eine Eskalation erfolgen kann. Das muss nicht mit einem direkten kriegerischen Einsatz erfolgen, aber beispielsweise mit einer Spaltung Moldaus über Gagausien, einer kleinen, sehr russlandfreundlichen ethnischen Minderheit dort. Oder über Szenarien, die Carlo Masala beschrieben hat. Oder auch, was das Suwalki-Gap angeht, also die Lücke zwischen Kaliningrad und Belarus. Also wir müssen sehr wehrhaft und wachsam sein. Und deswegen können wir auch den Verteidigungsminister nur unterstützen, der das ja in der alten Konstellation unter großer Kritik, nicht der Grünen, ja, das Thema Kriegstüchtigkeit gebracht hat. Wir müssen wehrhaft sein und unserer Bevölkerung auch erklären, deswegen bin ich Ihnen auch für die Sendung dankbar, was auf dem Spiel steht. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung.
Frau Nanni, wie blicken Sie auf diese ganze Entwicklung? Es heißt ja immer so, Putin würde testen. Jetzt haben wir diese Drohnenvorfälle, ich glaube 3 ab Freitag gerechnet. Und es gab eine klare Reaktion vom Westen, militärisch, aber auch politisch. Wie bewerten Sie das, wie man reagiert hat? Ist das entschieden genug?
Ich würde das auch nicht Test nennen. Die Frage ist, was testet er denn da? De facto sehen wir schon seit 2022 Vorbereitung für einen Angriff. Das heißt nicht, dass dieser Angriff auch kommt, aber er wird zumindest vorbereitet. Herr Kiesewetter hat schon angesprochen, es werden Ziele ausgespäht, auch in Deutschland. Und das ist ja auch wichtig zu wissen. Niemand muss warten, bis russische Truppen durch das Baltikum und Polen bis nach Deutschland gekommen sind. Wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dann wäre auch die Bundesrepublik sofort betroffen. Ich finde, die Reaktionen waren ein bisschen spät, ein bisschen kalt und ehrlich gesagt auch sehr engstirnig auf mögliche militärische Reaktionen gerichtet, weil wir haben noch Potenzial, zivil zu antworten. Wir können zum Beispiel dafür sorgen, dass keine Russen mehr auf der Kühe in Düsseldorf shoppen gehen können, weil sie kein Schengen-Touristenvisum bekommen. Eine Forderung, die schon lange auch in Europa im Raum steht und nicht umgesetzt wurde. Und hier den Druck Richtung Moskau zu erhöhen, das ist jetzt eigentlich Phase.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz bei diesen Drohnenvorfällen bleiben. Aber wie muss man sie bewerten? Ist das ein Zufall gewesen? Ist das ein Versehen gewesen? Trump hat sich in die Richtung geäußert, dass es möglicherweise doch ein Fehler war. Wie bewerten Sie das? Wie bewertet der Westen das?
Also ich glaube, Trump ist da mal wieder den putinschen Narrativen aufgesessen. Das kann man nicht klarer sagen. Belarus ist ja schon vorgeprescht und hat sich bei Polen gemeldet und gesagt, ja, da ist gerade irgendwas durch unser Luftraum geflogen. Schaut doch mal, vielleicht kommt das bei euch an. So als wüssten sie nicht, wo das herkäme. Das ist eine Desinformationskampagne, die in Begleitung von diesem Angriff Richtung Polen direkt mitgestartet wurde und die genau diese Zwietracht und den Zweifel in das NATO-Bündnis sehen soll, die leider jetzt auch ein Stück weit aufgeht, weil Washington eben diesen Präsidenten hat.
Das ist genau die Frage, Herr Kiesewetter. Was will Putin, was will Russland damit erreichen, dass es diese, man muss es ja sagen, fast schon wöchentlichen, täglichen Attacken auf den NATO-Luftraum gibt?
Es gibt ein kurzfristiges Ziel und sein langfristiges. Kurzfristig uns zu verunsichern, Angst zu verbreiten und auch zu zeigen, dass man gegen Russland nichts machen kann. Und er macht auch sehr deutlich, dass er gar nicht verhandeln will, weil er nicht verhandeln braucht. Das Zweite, das Langfristige ist, die Durchsetzung seiner Ziele. Und da hat ihm Trump sehr geholfen. Beispielsweise keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, keine Stationierung von NATO-Truppen, wann immer das mal angedacht wird für irgendwelche Stillstandsverhandlungen. Aber auch und das ist ganz gravierend, hat Putin seine Ziele nicht aufgegeben, die er schon 21 formuliert hat, dass die Ukraine Teil der Russischen Föderation werden soll, dass aber auch alle früheren Sowjetrepubliken aus NATO und EU austreten sollen, das sind die baltischen Staaten, und dass Moldau keine Perspektive als frühere Sowjetrepublik in NATO und EU hat. Und dazu noch, dass die früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO austreten sollen und die Amerikaner aus Europa abziehen. Das Letztere hat er fast erreicht, weil Trump sich sehr stark aus Europa heraus orientiert. Und wir werden mit signifikanten Truppenreduzierungen der Amerikaner rechnen müssen. Das heißt also, Putin ist auf der Erfolgsspur. Sein Ziel, eine Ausweitung seiner Einflussnahme zu erreichen. Russki Mir ist der Fachbegriff, also die russische Welt, nicht russischer Frieden.
Ich verstehe Sie so ein bisschen in die Richtung, dass er versucht sozusagen mit etwas noch Größerem zu drohen, einen Angriff auf den Westen, um dann zu sagen, passt auf, das ist die Drohkulisse und damit es da nicht zukommt, lasst mich meine Sachen machen im ehemaligen Osten.
Er arbeitet ja in drei Feldern. Wir betrachten immer nur das Militärische. Den Krieg, den er hat in Unterstützung mit Iran und Nordkorea und China in der Ukraine. Aber es gibt noch zwei andere Gefechtsfelder. Das zivile Feld, wo er eben zivile Infrastruktur zerstört in der Ukraine, aber auch bei uns durch Sabotageakte. Da reden wir viel zu wenig drüber. Und das dritte ist das kognitive Feld, also die hybride Informationsverfälschung, die Desinformation, das Narrativ, man könne gegen Russlands eh nichts ausrichten, aber eben auch die Aussage, dass eben die Ukraine ein korrupter Staat sei, der faschistisch sei. Also all diese Lügen, die eben deutlich machen, dass er sehr viel dort investiert, damit er militärisch nicht so viel investieren muss.
In dem Zusammenhang wird ja häufig davon gesprochen, dass man verhindern müsse, dass man auf eine Eskalationsspirale weiter Richtung einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, Frau Nanni. Aber in Wirklichkeit ist es ja das falsche Wort. Eskalationsspirale ist es ja nicht, weil eigentlich wird ja nur einseitig von Putin eskaliert. Warum ist ihm so sehr an dieser Eskalation gelegen? Was bezweckt er?
Also der Kollege Kiesewetter hat es ja gerade schon ausgeführt. Er glaubt, Russland müsste größer sein, als Russland heute ist. Und wir haben 2025, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass es einen Staatschef gibt, der solche revisionistischen Vorstellungen hat von Europa. Wir haben uns gerade hier in Deutschland spätestens seit der Wende im Frieden gesehen und haben es auch nicht für möglich gehalten, dass man nochmal mit solchen Denkmustern konfrontiert ist. Und das ist aber leider so, und er ist sehr erfolgreich, muss man sagen. Nicht, weil er den Krieg gegen die Ukraine jetzt so schnell gewonnen hat, den er angezettelt hat 2014 und später 2022 intensiviert hat, aber weil er es eben doch schafft, dass wir keine geschlossene Position im Westen behalten und dass wir auch in Europa uns angesichts der politischen Unzuverlässigkeit von Washington nicht emanzipieren.
Was wären denn gute Maßnahmen, die man geschlossen zumindest in Europa jetzt durchsetzen könnte? Sie haben gerade schon auf die Russen, die auf der Kö flanieren, da gibt es ja auch noch andere Städte, wo sie unterwegs sind, angesprochen. Also was wäre das, was man jetzt im Prinzip unmittelbar tun sollte?
Ja, das muss man sich mal vorstellen. In Mailand und Paris gehen Menschen shoppen, die am Krieg gegen die Ukraine Geld verdienen, und zwar russische Staatsbürger. Das kann man wirklich niemandem erklären. Einige Staaten, das Baltikum, Norwegen und andere, haben schon längst diese Schengen-Visa-Vergabe an Touristen aus Russland eingestellt. Deutschland hat das nicht gemacht, sollte schnell nachziehen und auch dafür sorgen, dass es in ganz Europa Normalität wird. Und der zweite, der wohl wichtigste Punkt ist, dass die russischen Vermögenswerte endlich liquidiert werden müssen, um die Ukraine finanziell zu unterstützen. Da scheut sich der Bundeskanzler noch. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, einen anderen Gang einzuschalten.
Einen anderen Gang einzuschalten, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben 80 Jahre Frieden jetzt in Deutschland, seit 1945. Vermutlich ist das auch darauf zurückzuführen, dass man ja dieses Konzept der gegenseitigen Abschreckung verfolgt hat. Wenn man jetzt sozusagen Russen erschweren würde, hier einzukaufen, ist das das richtige Mittel der Wahl oder müsste man andere Mittel ergreifen, um wieder eine glaubhafte Abschreckung auch gegenüber dem Aggressor hier jetzt hier ganz deutlich zu machen?
Zum einen bin ich da ganz bei Frau Nanni, dass wir Maßnahmen machen müssen, die Profiteure des russischen Systems, dieser Siloviki, dieser Kaste, dieser auch Kleptokraten trifft. Das Zweite, was wir ansprechen müssen, ist tatsächlich, das Entfrieren des Vermögens. Da geht es nicht nur um den Finanzplatz Europa oder Finanzplatz Deutschland. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit, dass man bei uns nicht schmutzige Gelder parken und dann wieder abrufen kann. Da lässt sich vieles machen, dass man diese Gelder mit als günstigen Kredit an die Ukraine gibt oder dass man Gelder davon für den Wiederaufbau zur Verfügung stellt und russische Reparationen in Rechnung stellt und vieles andere mehr.
Aber ist es dafür nicht zu spät?
Es gibt noch was. Nein, dafür ist nicht zu spät. Wir hätten es früher machen müssen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es gibt noch anderes. Die Schattenflotte, die jeden Tag Geldkoffer zurückschickt, weil sie Öl weltweit verkauft und Gas, dass wir sehr klare Sanktionen machen, dass die Ostsee nicht verlassen, insbesondere die Schiffe nicht, die nicht versichert sind und die nicht unseren technischen Standards entsprechen. Und dann gibt es einen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Wir müssen der Ukraine auch helfen, dass sie ihre Luftverteidigung besser organisiert. Und wir haben bei der Abwehr der Drohnen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, mit sehr teuren Raketen auf relativ günstige Drohnen. Das war ein Test Russlands und es war eine Verletzung unserer Abwehrbereitschaft. Das muss man sehr klar sagen, so mehr als ein Test, sodass wir die Luftverteidigung über der Westukraine mit organisieren. Ein Vorschlag Estlands, der Kollege Nico Lange hat das auch vorgeschlagen. Es kann ja eine Koalition der Willigen geben, die ohne Veto dann mit ihren Mitteln der Ukraine hilft, dass sie ihre eigene Luftverteidigung weiter in den Osten und in den Norden bringt, sodass da tatsächlich Entlastung erfolgt. Und dann sage ich es auch ganz offen, auch wenn das vielleicht provokant ist, die Ukraine braucht weitreichende Systeme, um die Bereitstellungsräume dieser Drohnenabschussstationen, die Fabriken der Drohnen zu zerstören. Und da wäre die Ausbildung von Taurus ein sehr wichtiger politischer Schritt in Richtung Moskau, dass Putin sieht, es ist uns ernst. Man kann nicht sagen, wenn weiter eskaliert wird, dann liefere ich Taurus. Das dauert 6 Monate, vielleicht auch nur 3, bis man sie ausbildet. Jetzt mit der Ausbildung zu beginnen, ob man dann liefert, ist eine andere Frage. Aber nötig wäre es, es wäre dann auch ein Zeichen politischer Glaubwürdigkeit in Deutschland.
Ich habe jetzt 3 Sachen rausgehört. Die erste Sache möchte ich mal direkt zu Ihnen zurückspielen. Taurus, immer noch ein Thema. Sollte man das jetzt machen, ja oder nein?
Die Wirkung von Taurus wird mit jeder Woche, die wir darüber diskutieren, geringer, weil Russland schon längst begonnen hat, diese Nachschubwege nach hinten zu verschieben. Es bleibt natürlich trotzdem richtig. Und ich wundere mich schon, dass Merz in dieser Frage zu Scholz geworden ist.
Dann zu Punkt 2 und 3. Sie haben die Luftabwehr angesprochen. Da stellen sich ja 2 Fragen. Zum einen, kann man das politisch wollen, weil ja dann möglicherweise doch eine direkte Beteiligung sofort gegeben ist, wenn man mit der erweiterten Luftabwehr russische Flugzeuge, Drohnen abschießt, Nummer 1. Und Nummer 2, gibt es überhaupt die Kapazitäten dafür, das zu erweitern?
Sehr guter Punkt. Von den Drohnen, es sind ja 19 Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Es waren aber über 50 im Anflug. Und die Ukraine hat 30 davon abgeschossen. Das heißt also, die Ukraine hat geholfen, dass weniger Drohnen den NATO-Luftraum verletzt haben durch ihren eigenen Einsatz. Ja, was spricht denn dagegen, der Ukraine zu helfen, dass noch weniger Drohnen den Luftraum der Ukraine verlassen? Also das erschließt mich hier in der Logik nicht, dass wir die Ukraine hier nicht stärker unterstützen, zumal Russland uns ja als Kriegsgegner sieht. Übrigens sieht Russland uns seit 2016 als ein Gegner im Informationskrieg. Das ist deutlich geworden im Umfeld um den Fall Lisa, wo ein Mädchen instrumentalisiert wurde von Lavrov in Deutschland, wo dann tausende Russlanddeutsche auf die Straße gingen mit Falschinformationen, auch Desinformation. Also ich glaube, das ist ein ganz gravierender Punkt. Und das andere ist eben, dass wir unsere Rüstungsindustrie aktivieren, dass wir von Einzelfertigung, weniges Stück Iris-T im Monat, will keine Zahlen nennen, in Massenfertigung gehen, weil dann werden die Kosten auch günstiger. Und dass wir Systeme aus der Ukraine beschaffen, vielleicht auch dort mithelfen, dass sie mehr bauen können, damit wir eben Drohnen nicht mit Hochwertraketen abschießen, sondern mit geeigneten Mitteln.
Also noch kann man es nicht leisten letztendlich.
Also wir können es uns leisten, wenn wir ad hoc die Rüstungsindustrie beauftragen würden. Aber dazu bedarf es des politischen Willens und den sehe ich nicht aus verschiedenen Gründen.
Möglicherweise noch andere Industriebetriebe. Ich habe gehört, die ersten Zulieferer aus der Automobilindustrie gehen jetzt in die Richtung. Ja. Kann man aber überhaupt, Frau Nanni, eine Verteidigung des Luftraums organisieren, nur wenn man auf europäische Kräfte zugreift, oder müssen zwangsläufig die Amerikaner mitmachen? Und wie hilfreich ist es da, dass da gerade der Präsident in den USA Donald Trump heißt?
Ja, diese Frage stellt sich ja nicht nur bei dieser Spekulation, sondern auch insgesamt bei der Frage, wie wir uns in der NATO verteidigen wollen. Und da ist völlig klar, mit Washington wird es einfacher. Es sterben deutlich mehr Menschen, wenn die USA nicht an Bord sind, Europa zu verteidigen. Nur wenn sie es dann nicht sind, was sollen wir denn machen? Einfach die Flinte ins Korn werfen wird auch nicht das Credo sein. Ich glaube, es ist jetzt ein Moment für Europa. Und da steht Friedrich Merz insbesondere in der Pflicht als Bundeskanzler der Bundesrepublik, schauen immer alle nach Berlin. Da sehen wir gerade einen etwas verdrucksten Kanzler, der die Möglichkeiten, die wir mit der Grundgesetzänderung ja hinbekommen haben, sowohl für die finanzielle Unterstützung der Ukraine als auch für die Ausstattung der Bundeswehr, nicht in dem Maße nutzt, in dem er das tun könnte.
Was heißt das jetzt konkret? Was ist Ihre konkrete Ableitung? Also auch dafür, dass jetzt europäische Staaten die Luftabwehr über der Ukraine organisieren?
Ja, Sie haben gemerkt, ich bin etwas ausgewichen. Das liegt einfach daran, dass ich nicht so viel davon halte, solche möglichen Manöver in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Putin hat jetzt viel Zeit, seine Truppen in St. Petersburg, die an den Computern sitzen und sich die nächsten Narrative für die Desinformation unserer Bevölkerung auszudenken, darauf vorzubereiten, genau solche Sachen zu kontern. Ich glaube, das ist nicht schlau. Was wir öffentlich debattieren können, ist sowieso ein kleiner Rahmen. Ich hoffe aber sehr, dass im Hintergrund auch Vorbereitungen getroffen werden für andere Szenarien. Und bei manchen weiß ich auch, dass das der Fall ist. Aber sowas zu fordern, ganz ehrlich, auch an den Kollegen Kiesewetter von einer Regierungsfraktion, die den Kanzler stärkt in einer Situation, wo sich alle in der NATO noch sortieren, halte ich für fahrlässig.
Aber wäre es ja nicht genau Ihre Aufgabe als Opposition, genau das zu fordern, was dann die Regierung macht? Das kann ja durchaus dann im Geheimen passieren.
Ja, wenn wir Politik so machen wollen, wie wir es bei vielen anderen Themen machen, dann könnte man das so tun. Ich glaube aber, dass die Sicherheit in Europa sich den gängigen Logiken von Opposition und Regierung entziehen sollte und ein Stück weit nach eigenen Standards funktionieren muss.
Darf ich da gerade ansetzen? Von Hanni hat gerade einen wichtigen Punkt gemacht, die Erwartungen an Deutschland und auch an den Bundeskanzler. Ich war jetzt gerade am Wochenende auf einer Konferenz in Kiew, wo es genau um diese Frage ging. Da wurde sehr deutlich, Kellogg war dabei, wurde sehr deutlich, dass wir von den Amerikanern nicht mehr viel erwarten können, es sei denn, wir kaufen uns die einen oder anderen Systeme. Aber von Amerika selbst ist aktiv nichts mehr zu erwarten. Und das bedeutet, dass dort sehr intensiv über Deutschland gesprochen wurde, auch in der Frage, inwieweit Deutschland bereit wäre, wenigstens die aktiven Überlegungen anderer Staaten mitzufinanzieren, weil wir die Wirtschaftskraft haben, weil wir auch dank Hilfe der Grünen die Schuldenbremse in dieser Frage gelockert haben oder aufgelöst haben. Also hier kommt es wirklich auf unser Land an und wir können nicht sagen, die Ukraine, der haben wir genug geholfen oder so. Nein, die Ukraine hat einen Riesenbedarf. Gerade mal 40% ihrer eigenen Industrie in Sachen ihrer Selbstverteidigung ist ausgelastet. Wir können da helfen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und wir können dann umgekehrt auch von der Ukraine profitieren, weil die Bundeswehr sich ja auch völlig neu aufstellen muss.
Da nochmal nachgehakt, also muss Deutschland direkt mehr machen im Sinne von Finanzierung, weil es gibt ja auf europäischer Ebene dieses Instrument, das mit relativ preiswerten Krediten die Verteilungsbereitschaft in den einzelnen Ländern angekurbelt werden kann. Also Sie sagen, das reicht alleine nicht, sondern es muss direkt von Deutschland noch was passieren.
Ich würde da auch versuchen, für Europa etwas zu gewinnen. Nämlich das Wissen, das die Ukraine in diesen Fragen hat, das technische Wissen, aber auch die Innovation. Wenn ein Soldat, ich habe mit einigen Soldatinnen und Soldaten gesprochen, wenn die 14 Tage Fronturlaub haben und zurückkommen, müssen sie völlig neue Verfahren lernen, weil an beiden Seiten ungeheure Entwicklungen stattfinden. 95% der Gefechtsfahrzeuge werden von Drohnen zerstört und nicht mehr durch Gefechte untereinander. Und da wäre es richtig, wenn wir Deutschen sagen würden, ja, wir finanzieren, wir wollen aber auch das Wissen haben. Dass wir also unmittelbar auch dieses Wissen in die Streitkräfte einfließen lassen. Die Ukraine wäre dazu bereit. Und das ist natürlich auch in Konkurrenz mit unserer eigenen Rüstungsindustrie zu sehen.
Da müssten Sie mal mit der CSU dann sprechen. Jeder vierte Rüstungseuro nach Bayern ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Nämlich lernen von den anderen, insbesondere von der Ukraine. Und in der neuen Koalition zeichnet sich leider ab, dass dann doch sehr geschaut wird, ob die eigene Industrie wieder gepampert wird mit Produkten, die uns im Zweifelsfall weniger hilfreich sind als das, was die Ukraine selber herstellt.
Ist das nicht ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wenn man mal auf die Zahlen guckt, wie viel Geld in Europa für Verteidigung ausgegeben wird, wie viel Geld in Russland für, sagen wir mal, kann man ja nicht Verteidigung sagen, sondern für die Kriegsindustrie ausgegeben wird und dass man dann doch irgendwie immer wieder das Gefühl hat, es besteht da ein Ungleichgewicht. Ist das nicht in erster Linie darauf zurückzuführen, dass in Frankreich, in Großbritannien, in Deutschland der eigene Panzer Panzer gebaut wird, die eigenen Fregatten gebaut werden. Ich habe jetzt gehört, Norwegen hat die britische Fregatten gekauft, haben mit Franzosen und Deutschen konkurriert. Also ist das nicht Kern des Problems?
Ja. Was Europa selber angeht, wenn wir jetzt von der Ukraine weggehen, ist die Frage, wir haben viel zu viele verschiedene Waffensysteme mit viel zu aufwendiger Logistik. Und unsere Rüstungsindustrie nutzt das auch noch aus, wenn man sieht, dass wir Artilleriesysteme an die Ukraine gegeben haben, wo die Munition, obwohl es dasselbe System ist, für die Niederlande eine andere war als für die Bundeswehr. Und das alles muss die Ukraine ausbaden. Also wir können von denen auch lernen, wie sie Schnittstellenmanagement machen, wie sie solche völlig unterschiedlichen Dinge versuchen zusammenzubinden. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir dieses Wissen absorbieren, aber auch umgekehrt alles tun, dass wir vielleicht diese nationalen Egoismen überwinden. Ein Problem ist da auch Deutschland. Im Jahr 22 wollte Polen von Deutschland, ich sag mal die Zahl, 600 Kampfpanzer Leopard 2 haben. Nach langem Hin und Her durften sie 20 bekommen. Und dann hat, um der Ukraine zu helfen, und dann hat natürlich Polen einen Rüstungsdeal mit Südkorea abgeschlossen über 1500 Gefechtsfahrzeuge und 1000 Kampfpanzer mit 5,6 Milliarden Euro. Diese Gelder sind nach Südkorea gegangen. Südkorea hat längst geliefert. Also da haben wir Deutschen selbst zu dieser Vielfalt beigetragen, statt uns zusammenzuschließen. Da ist viel zu tun.
Da kann man den Polen nur gratulieren. Die haben die Panzer, die deutschen Unternehmen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Wir haben immer wieder Lieferschwierigkeiten, gerade auch bei den schweren Waffensystemen. Da werden dann gerne mal Sachen halt ein halbes Jahr oder ein Jahr später geliefert. Die Zeit haben wir nicht mehr. Da ist also auch die Industrie in der Pflicht, die Zusagen, die sie gemacht hat, auch einzuhalten.
Das Problem am Tisch ist einheitlich erkannt. Was machen Sie denn jetzt mit den bayerischen Parteifreunden? Weil Frau Nanni hat es ja gesagt gehabt, da gibt es ja auch einen gewissen Druck, dass bestimmte Aufträge eben in Deutschland, speziell in Bayern bleiben.
Nun ja, wir haben eine hervorragende Rüstungsindustrie und die ist zum Teil eben auch in Süddeutschland, in Bayern und in Baden-Württemberg. Ich selbst komme aus Baden-Württemberg. Ich kann das irgendwo verstehen, aber wir brauchen hier politische Führung, wir brauchen übergeordnete Interessen und wir dürfen hier nicht populistisch vorgehen, sondern wir müssen Politik gestalten. Und wenn man diese gestalten will, dann bedeutet das zu schauen, wo ist das Beste und nicht, wo mache ich das eigene. Und dann geht es natürlich auch um die Frage Arbeitsplätze, aber dann geht es darum, wenn wir Technologieführer werden wollen, dann müssen wir schauen, wo sind die besten Möglichkeiten, muss ich Konsortien bilden, zusammenarbeiten. Und da lernen wir von den baltischen Staaten sehr viel, von Schweden und Finnland, von Kooperationen. Und da darf der eigene Vorhof, ich sag mal, nicht der wichtigste sein, sondern es geht um Europa. Und da wünschte ich mir von allen Koalitionspartnern einen entsprechenden Willen.
Wir haben bis hierhin darüber geredet, wie man militärisch sozusagen sich in die Lage versetzt, einem Gegner zu stellen. Die zweite Frage, die man aber auch beantworten muss, ist, wie geht man eigentlich von der Einstellung um? Es gibt hier in Deutschland eine doch nicht ganz zu unterschätzende Bewegung, die sich gegen Krieg wehrt. Das haben wir jetzt hier am Wochenende in Berlin.
Da sind wir Teil davon, in der Bewegung, die sich gegen Krieg wehrt.
Aber sagen wir mal, gegen das, was da sozusagen gerade jetzt auch von Ihren beiden Parteien mitgetragen wird, also dass man sagt, man möchte sich Russland stellen. Da gibt es klaren Protest gegen das, was gemacht wird, insbesondere vom BSW organisiert. Insbesondere auch Sie als Person haben das ja häufig abbekommen, dass Sie als Kriegstreiber bezeichnet werden. Wie beobachten Sie das denn? Wird diese Strömung eher kleiner oder wird sie immer größer, umso länger der Krieg dauert?
Je länger der Krieg dauert, also je zögerlicher wir in der Unterstützung der Ukraine sind und je weniger wir auch nicht militärische Maßnahmen treffen, wir haben ja ein paar angesprochen, umso größer wird diese Gruppe. Und ich erlebe in der politischen Führung in Deutschland vielfach Angst vor diesen Gruppen. Und ich habe manchmal den Eindruck, man folgt diesen, statt der Bevölkerung klarzumachen, wir müssen uns ändern. Wir brauchen einen Churchill-Moment und wir haben genug Chamberlains und Daladiers. Churchill war jemand, der, wie Helmut Schmidt übrigens, aus politischer Überzeugung sehr klar die Verteidigung Europas organisiert hat, so wie Helmut Schmidt mit Valéry Giscard d'Estaing sehr klar den NATO-Doppelbeschluss organisiert hat, was letztlich Helmut Schmidt das Amt gekostet hat. Wir sind nun in einer Lage, wo man nicht sein Amt retten muss, sondern Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für Europa. Und wir sind kurz davor, dass die Lage weiter eskaliert. Und die werden wir nur die Eskalation verhindern. Wir wollen ja, dass wir das bewältigen können. Wir wollen das doch positiv gestalten. Wenn wir wehrhafter sind, unsere Industrie anwerfen, aber auch der Ukraine deutlich machen, dass sie eine Zukunft bei uns hat. Und deswegen muss man auch der Bevölkerung sagen, die Ukraine hilft uns. Und wenn sie Putin helfen, dann ist ihre Demonstrationsfreiheit auch vorbei.
Mit Chamberlain wird ja immer verbunden, dass er Appeasement-Politik betrieben hätte. Jetzt muss man sagen, das hat ja auch immer eine intellektuelle Herleitung, wenn man sagt, man möchte bestimmte Dinge nicht machen. Das sagte ich gerade damit, dass sich Kräfte in Deutschland gegen jegliche Form von kriegerischer Auseinandersetzung oder von Militär wären. Auch die Grünen haben eine lange Tradition, sich gegen alles zu stellen, was in irgendeiner Form in eine kriegerische Auseinandersetzung führen könnte. Wie ist es denn aktuell bei den Grünen? Wird die Politik, für die Sie auch ganz persönlich als sicherheitspolitische Sprecherin Ihrer Partei, Ihrer Fraktion stehen, wird das von der Basis mitgetragen?
Das wird von der Basis mitgetragen und das kommt einfach daher, dass wir sehr viel mit der Basis von Anfang an auch im Gespräch dazu waren und dass wir natürlich auch als Grüne Partei eine Geschichte haben, uns genau damit auseinanderzusetzen. Was heißt es eigentlich, wenn der andere nicht reden will? Wie gehe ich mit kollektiver Gewalt, die mich erreicht oder Dritte auch erreicht, um? Von daher sind wir da kein ganz unbeflecktes Blatt. Wir haben ja Afghanistan damals mitgetragen, auch die Einsätze auf dem Balkan und später viele andere Mandate auch mitgestimmt im Ausland, weil uns klar ist, man kann nicht mit jedem über alles verhandeln, weil teilweise die Gegenseite nicht will. Und dann ist unter bestimmten Voraussetzungen auch der Einsatz militärischer Gewalt geboten.
Aber ist das so in den Köpfen und letztendlich dann auch sozusagen in den Herzen der Menschen schon wirklich komplett angekommen? Wir haben gerade schon mal so ein bisschen über diese hybride Kriegsführung gesprochen. Also es macht ja Menschen einfach Angst, wenn sie hören, dass hier in Deutschland Einrichtungen angegriffen, Bahnstrecken, militärische Einrichtungen, Energie, Unternehmen. Also ist das wirklich schon in den Köpfen angekommen, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man sich auch wirklich zur Wehr setzen muss?
Das kommt, glaube ich, darauf an, mit wem Sie sprechen. Und ich hoffe, dass es in den Herzen auch nie ankommt, weil im Herz hat es nichts zu suchen. Da sollen bitte nur schöne Gefühle rein. Aber natürlich ist es so, wir haben mit unserer Basis sehr viel das Gespräch gesucht in den letzten Jahren, haben auch erklärt, warum wir die Politik so richtig finden, wie wir sie gemacht haben. Und ich war teilweise erstaunt, wie hoch die Zustimmung ist und wie viel auch mitgedacht wird an der Parteibasis, wo genau diese Tradition, wir wollen nicht unterdrücken, sein, die wir auch mit Bündnis 90 in unserer Parteigeschichte haben. Wir wollen nicht unterdrückt sein, wo genau diese Kraft auch sich jetzt auf dieses Thema richtet.
Herr Kiesewetter, das ist ein spannender Punkt. Man will nicht unterdrückt sein. Ist das etwas, was tatsächlich nur in rationalen Köpfen stattfindet oder braucht es dafür eben doch mehr?
Also bin da sehr bewegt, wenn ich das höre, was Frau Nanni sagt, weil ich war selbst im Aufbau Ost und habe die hohe Erwartungshaltung damals 90 bis 93 erlebt. Und deswegen sage ich auch immer, Frieden ist nicht Waffenstillstand, sondern Frieden ist immer zu denken mit Freiheit und Selbstbestimmung im Sinne der Charta von Paris oder der Schlussakte von Helsinki, der damals auch die Sowjetunion zustimmte, auch der Charta von Paris, Unverletzlichkeit der Grenzen, freie Bündniswahl. Das waren ja alles in den 90er Jahren die Hoffnungen, die da aufgebaut wurden. Und das ist natürlich eine emotionale Sache, klarzumachen, dass unser Wohlstand eben auch ein Freiheitsversprechen und ein Friedensversprechen ist. Aber der Frieden muss wehrhaft sein, er muss bewaffnet sein. Und wie besorgt die Bundesregierung ist, sieht man ja an dem Ausdruck, dass Pistorius den Ausdruck Kriegstüchtigkeit gewählt hat. Und mir kommt es sehr stark darauf an, dass unsere Spitzenkräfte, also der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Kirchen und die Gewerkschaften, und die Sozialverbände klar machen, dass unsere Gesellschaft nicht über Militär allein zu schützen ist, sondern dass wir ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr brauchen im Bevölkerungsschutz, im Katastrophenschutz, aber auch, dass wir jungen Menschen helfen in der Integration. Wir sind ein Einwanderungsland. Und da wir so einen Populismus haben, manchmal auch in den eigenen Reihen, möchte ich gerne sagen, wir können auch mit so einem Dienst, ich bin eigentlich ein Anhänger von Freiwilligkeit, aber die funktioniert nicht mehr, dass wir sagen, kein Kind verlässt eine Kita mit gebrochenem Deutsch, kein Kind verlässt eine Grundschule als Analphabetin oder Analphabet, wir haben in Baden-Württemberg 20% davon aus der Grundschule heraus. Das heißt, es ist eine Bildungsfrage. Und Sicherheitspolitik ist nicht Sache von Funktionären, die Uniform tragen, möglichst männlich und alt, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich bin total begeistert von den jungen Leuten, die sich darüber Gedanken machen und im Grunde genommen einen Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutzdienst wollen, aber möglichst freiwillig. Und deswegen müssen wir darüber auch debattieren. Wir debattieren zu wenig mit unseren jungen Leuten in der Gesellschaft.
Frau Nanni, und genau darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Also ob das jetzt sozusagen der richtige Anpassung Hack ist, da alleine auf der intellektuellen Ebene unterwegs zu sein. Wir haben darüber gesprochen, dass es im Osten eben dieses Gefühl gibt, man möchte eben nicht fremdbestimmt sein, dass das einfach eine Emotion ist und weniger irgendwie so ein rationaler Gedanke. Jetzt ist es ja zum Beispiel auffällig, dass gerade die Parteien, die sehr emotional mit diesem Thema umgehen, siehe AfD, im Osten einen sehr hohen Zulauf haben, während jetzt, dass die Grünen, die vielleicht, wie sie das gerade auch gemacht haben, eher so auf der rationalen Ebene unterwegs sind, da weniger Akzeptanz hat. Deswegen nochmal die Frage, muss man vielleicht dieses Thema, man möchte nicht fremdbestimmt sein, man möchte nicht, dass es wieder jemand gibt, der über das Leben von uns bis in den Alltag hinein bestimmt, muss man da nicht auch auf einer anderen Ebene operieren, nämlich auf der emotionalen?
Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist es natürlich ein schmaler Grat, dann auch Richtung Panikmache. Das wäre dann eher nicht so meins. Was ich wahrnehme, ist, dass es in vielen Generationen viele Leute gibt, die sehr wohl verstehen, was Phase ist und die sich auch überlegen, wie kann ich mich einbringen. Unzählige Freunde und Bekannte, die zum Beispiel in die Reserve gehen wollten, ja, und da vor enorme Herausforderungen getreten sind und einfach nicht in die Truppe reinkommen als Reservisten und sich fragen, na gut, also so doll scheint ihr mich nicht zu brauchen. Also ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie viele Menschen auch jeglichen Alters, jeglichen Geschlechts heute schon bereit wären, mehr zu machen, aber leider bietet diese Republik zu wenig an.
Ist auch eine Beobachtung, die ich ganz persönlich habe. So in meinem Jahrgang 75 haben sehr viele Zivildienst gemacht, weil es ja auch wirklich keine Gründe gab, zumindest aus deren Sicht, zum Militär zu gehen. Die wollen jetzt rein und es scheitert daran, dass es irgendwelche Angebote gibt. Sind wir eigentlich ja schon bei der Wehrpflichtdebatte? Ist das insofern eine Debatte, die man gar nicht führen muss zum jetzigen Zeitpunkt, weil man überhaupt noch gar nicht die Voraussetzungen hat, die Objektiven, um eben wieder Wehrpflichtige im großen Maßstab zur Bundeswehr zu holen?
Ja, ich glaube, mit dem Gesetzesvorschlag von Pistorius ist die Debatte jetzt ein bisschen in der Realität angekommen. Überraschung, es gibt Kapazitätsgrenzen bei der Ausbildung. Überraschung, wir können nicht von heute auf morgen ganze Jahrgänge verpflichten. Und dritte Überraschung, die Bundeswehr wird wachsen mit mehr SoldatInnen auf Zeit und nicht mit mehr Wehrdienstleistenden. Und ein Kommentar sei mir noch gestattet. Die Ukraine hat vor kurzem erst überhaupt angefangen, Menschen ab 25 zwangs zu rekrutieren. Vorher war die Grenze ab 27. Das heißt, die ganz Jungen wurden extra verschont. Die durften zwar freiwillig auch an die Front, aber gezogen wurde erst bei den älteren Jahrgängen. Ich habe in Kiew, wo ich vor 2,5 Wochen war, mit jemandem gesprochen, der hat ein kleines Unternehmen und am Wochenende liegt er auf den Hochhäusern der Stadt in Uniform und ist in einem Freiwilligenverband eingebunden, der da mit einfachsten Mitteln die Drohnen vom Himmel holt. Also der war ungefähr in meinem Alter und diese NATO, die wird nicht verteidigt durch 19-jährige Wehrdienstleistende, sondern durch Männer und Frauen jeglichen Alters.
Lassen Sie uns trotzdem noch mal bei den Zahlen bleiben, die jetzt im Spiel sind. 60.000 Soldaten, 100.000 Reservisten. Sind das Zahlen, mit denen Sie mitgehen würden, die man braucht, um jetzt die neuen Aufgaben Landesverteidigung, Verteidigung des Bündnisses, denen gerecht zu werden?
Jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich überlegen muss, was ich unter eingestuftem Grad erfahren und habe und was nicht. Ganz grob kann man sagen, ich glaube, die Zahlen sind deutlich höher.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Also 60.000 zusätzliche ständige Soldaten, 100.000 Reservisten, das sind gerade die Zahlen, die besprochen werden?
Also verpflichtend ist es für Männer, die Fragebögen auszufüllen. Das sind etwa 400.000 in einem Geburtsjahrgang. Und da hofft man auf die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Dazu Frauen, die sich freiwillig melden. Aber das Skurrile an dieser Debatte ist, ich war erst unlängst in Schweden und da hat man mir gesagt, wieso übernehmt ihr eigentlich dieses Modell? Das haben wir schon 2019 eingestellt, weil diese Freiwilligkeit nicht funktioniert. Also wir haben uns jetzt auf etwas konzentriert, das in einem Land, das ihre Neutralität verteidigt hat über Jahrzehnte, letztlich festgestellt, über Jahrhunderte sogar, festgestellt hatte, Freiwilligkeit funktioniert nicht, die haben die Wehrpflicht eingeführt. Ich bin ein Anhänger nicht einer Wehrpflicht für alle, sondern eines Gesellschaftsdienstes mit einem Wahlrecht, einzelne Dinge auszuwählen. Und da haben wir im Frühjahr dieses Jahres einen Fehler gemacht, als der Bundestag zusammenkam zu 3 Grundgesetzänderungen, die auch dank des Einsatzes der Grünen, nicht nur von Union und CSU, also Union und SPD weniger, zustande gekommen sind. Haben wir versäumt, das Grundgesetz zu ändern, weil eine der Parteien es nicht wollte, dass man ausweitet diesen Wehrdienst auch auf Frauen, dass man auch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr vorsieht, dass man nicht abrufen muss, aber dass es für Frauen und Männer gleichermaßen gilt. Das haben wir nicht gemacht. Und jetzt haben wir eine Freiwilligkeitslösung gefunden, die vielleicht 27 greift. Aber wir werden deutlich eher mehr Freiwillige brauchen in der Bundeswehr. Und da hoffe ich, dass Pistorius mehr Unterstützung bekommt, dieses Programm zu beschleunigen.
Sind wir da nicht schon wieder dabei, dass man möglicherweise gerade die jungen Menschen falsch anspricht?
Ja,
also bei 400.000 pro Jahrgang, 60.000.
Ja.
Wenn wir das jetzt, ich bin jetzt nicht sonderlich gut in Mathematik, aber 60.000, das mag irgendwie was von 15% oder so sein.
Ja. Also es werden ja alle angeschrieben, Frauen wie Männer. Die Männer müssen verpflichtend antworten. Aber dazu muss man natürlich auch interessante Angebote machen. Also es müssen vernünftige Unterkünfte sein, die es in der Form nicht gibt. Die Bundeswehr sucht 40 neue Kasernen. Mit Geld allein werden sie es auch nicht ausrichten. Die jungen Leute wollen Sinn. Muss also Sinn stiften. Und man muss auch etwas bieten, was danach gebraucht werden kann. Sei es ein Computerführerschein, sei es ein LKW-Führerschein. Wir haben ein Riesenproblem, für die Blaulichtorganisationen LKW-Führerscheine zu entwickeln. Sodass wir also etwas haben, was den jungen Leuten auch etwas bringt in ihren Berufen. Sei es dann Brandschutz, sei es Gabelstaplerfahrer, Schweißen, Datenschutzgrundverordnung, Unfallvertrauensperson und vieles andere, was ja auch die Betriebe brauchen. Und wo die jungen Leute sagen, boah, klasse, da habe ich vielleicht mehr berufliche Möglichkeiten.
Aber also, ganz ehrlich, das hört sich jetzt so an, als hätten wir noch 10 Jahre Zeit.
Nein,
diese ganzen Sachen aufzubauen, würde unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen. Und auch der Bundeshaushalt 26 sieht wieder vor, dass bei den Bundesfreiwilligendiensten die Zahlen runtergehen. Ja. Das passt einfach nicht zusammen. Eine ganze junge Generation
zu verpflichten.
Ja, mein Plädoyer ist, wir können nicht eine junge Generation verpflichten, wenn die gleiche junge Generation die Erfahrung macht, dass das Engagement, was sie zeigen wollen, nicht unterstützt wird von dieser Bundesregierung. Das passt einfach nicht zusammen.
Aber wenn Sie sagen, die Zahlen gehen runter, das wird nicht reichen, muss man sie eigentlich so verstehen, Freiwilligkeit kann jetzt nicht die Lösung sein.
Doch, ich bin dafür, dass wir beim Freiwilligen bleiben, weil ich viel mehr Interesse an der Bundeswehr, viel mehr Interesse am Zivilschutz sehe, als es Gelegenheiten gibt, dort reinzukommen. Und ich meine, 5% der Bevölkerung haben gesagt, sie würden dieses Land im Zweifelsfall mit der Waffe in der Hand verteidigen. Das hört sich erstmal wenig an, aber das sind ein paar Millionen Leute. Wo sind denn diese Leute? Warum schaffen wir es nicht, sie in die Reserve reinzubekommen, sie für Soldaten auf Zeit zu werben? Und ich glaube, da muss man woanders hingucken und nicht bei den 18-Jährigen, die angeblich nicht wollen.
Eine ganz prominente Stimme, die gesagt hat, er würde zur Not zur Waffe greifen, ist ein bekannter Grünpolitiker, Herr Hofreiter. Hat sich damit heute zitieren lassen. Zumindest habe ich das gelesen. Ich will zum Schluss noch mal auf eine Frage kommen, auf die ich so mehr oder minder en passant am Anfang zu sprechen kam. 80 Jahre Frieden, habe ich gesagt, haben wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland. Gibt es eigentlich irgendetwas, das Ihnen Hoffnung macht, Herr Kiesewetter, dass es vielleicht nicht noch mal so viele Jahre sind, aber noch mal viele Jahrzehnte sind, die obendrauf kommen? Und was macht Ihnen konkret Hoffnung?
Hoffnung macht mir, dass wir allmählich in der Gesellschaft merken, dass Frieden in Freiheit nicht selbstverständlich ist und dass in der Bevölkerung viel größeres Bedürfnis da ist, solche Dienste zu leisten, aber auch mehr Informationen zu bekommen. Skeptisch bin ich bei der Umsetzung des Dachgesetzes, in kritische Infrastrukturen zu schützen. Skeptisch bin ich bei der Art und Weise, wie wir mit den Drohnenüberflügen von Russland über Deutschland umgehen. Aber unter dem Strich, wir haben nur dieses Leben, wir haben nur diese Chance. Und deswegen ist mein Appell eben auch, parteiübergreifend gemeinsam die einzudämmen, die dieses Land opfern wollen, die auch die Ukraine preisgeben wollen. Wir haben als Deutsche die Verantwortung für über 8 Millionen umgebrachte Ukrainer. Also ich glaube, wir haben hier aus der Geschichte zu lernen. Unser Nie wieder ist für andere Länder ein Nie wieder wehrlos. Und das sollten wir auch machen.
Was macht Ihnen Hoffnung?
Wir haben in Europa eigentlich alles, was wir brauchen. Wir sind finanziell gut aufgestellt. Wir haben eine starke Industrie. Wir haben starke Demokratien. Es fehlt jetzt noch ein bisschen politischer Wille, um Putin die Stirn zu bieten. Und ich glaube, wenn man damit jetzt endlich anfangen würde, dann würde Putin, denn er versteht nur die Sprache der Macht, entsprechend auch reagieren und sich zurückziehen.
Frau Nanni, Herr Kiesewetter, ich fürchte, wir haben nicht das letzte Mal über das Thema geredet in dieser Sendung. Ihnen aber für heute herzlichen Dank für die Diskussion. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.